und herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher zum Meer fahren und mit ganz vielen Koffern voller Bücher zurückkommen. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich weiß, ich habe euch jetzt ganz lange alleine gelassen. Es war eine echt lange Pause. Das war gar nicht so geplant, aber hat sich so ergeben, musste so sein. Was aber toll war, ihr habt ganz, ganz sehr, sehr oft die Folge von Weihnachten downgeloadet und gehört. Das hat mich riesig gefreut. Das war wirklich bisher unser Hörrekord mit Uli Helmling, den beiden Buchhändlern und Philipp Seehausen. Und es war wirklich eine ganz tolle Folge, die ich auch sehr genossen habe. Heute wird's auch schön und wir hoffen, wir bringen euch ein bisschen auf gute Gedanken in diesen Zeiten, denn es ist ja, geht ja turbulent zu in der Welt. Das ist noch sehr beschönigt. Es ist Krieg in der Ukraine. Und wir möchten trotzdem heute diese Folge aufnehmen. Ich habe eine wunderbare Frau hier mir gegenüber sitzen. Es ist nämlich auch die erste Folge, die ich hier richtig aufnehme mit einem Aufnahmegerät, das ich mir vor anderthalb Jahren für den Podcast zugelegt habe. Und zum ersten Mal sind wir hier vor Ort. Viele haben schon drauf gewartet und gefragt. Ich wurde immer wieder gefragt, wann kommt sie denn? Jetzt ist sie da. Es ist nämlich die wunderbare Stefanie Steffi-Jahne. Hallo, herzlich willkommen, Steffi.
Hallo, Usch. Ich freue mich sehr und hallo ihr da draußen.
Genau, die Steffi ist nämlich, viele werden es wissen, meine, ich weiß gar nicht so richtig das Wort dafür, Co-Autorin stimmt eigentlich nicht richtig. Manchmal sagen wir Mitautorin, also zusammen bilden wir ein Ganzes sozusagen, ein Autorinnen-Duo. Und wir schreiben zusammen, ihr wisst das, viele wissen es, Freundinnenromane, Unterhaltungsromane im Goldmann Verlag. Und wir treffen uns jetzt hier heute, um Lesungen vorzubereiten, ganz viele Dinge zu besprechen. Deswegen, wir haben uns ewig nicht gesehen. Wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen?
Seit September.
Es ist schrecklich.
Wirklich furchtbar.
Ich habe schon hier so Entzugserscheinungsfalten im Gesicht. Siehst du es?
Nee, ich habe dir schon gesagt, du siehst großartig aus.
Ja. Ach, da schleimt sie sich jetzt ja, wieder ein.
Doch, die Usch sieht toll aus.
Also Entzugserscheinung ja. Im Gesicht und überall in mir, außer mir. Und jetzt ist sie da. Ich freue mich total. Wir haben schon sehr viel gelacht. Wir haben tatsächlich vorher telefoniert und haben gesagt, oh nee, ne, es ist alles so furchtbar. Und sollen wir uns treffen? Sollen wir an dem Meeting festhalten? Und jetzt sind wir ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil wir uns gegenseitig so gut tun. Und wir hoffen, das tut euch auch gut. Wir wollen euch ein bisschen erzählen von uns, aber auch ganz viele tolle Bücher, alte, neue, geliehene, blaue vorstellen. Die Steffi hat super Bücher mitgebracht. Ich verrate jetzt schon mal. Ich seht ihr, ich war so lange raus, dass ich mich schon verhedder ganz am Anfang. Aber ich versuche auch langsamer zu reden. Manchmal habe ich mir, wenn ich alleine aufnehme, habe ich so ein Post-it am Computer dann hängen, wo drauf steht, Usch, nicht so schnell reden. Das pinne ich mir jetzt irgendwie an die Stirn. Oder immer, wenn ich die Steffi anguckt und die streng guckt, dann versuche ich langsamer zu reden. Also ihr Lieben, sie hat tolle Bücher mitgebracht, denn sie ist auch Germanistin. Also hier ein richtig mit akademischem Hintergrund und allem drum und dran. Ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin. Wir haben euch ganz schöne Bücher mitgebracht. Und Steffi, stell dich doch vielleicht mal selber kurz vor.
Oh wei, ja. Genau, also Name brauche ich ja nicht mehr sagen. Genau, ich komme aus Gießen und habe dort auch studiert. Ich habe tatsächlich auch schon, wie du auch, ich habe wirklich auch schon Deutschleistung genommen. Also ich habe schon immer auch als Kind, ich habe wirklich auch schon als Kind immer gerne gelesen und geschrieben. Wahrscheinlich sagen das alle, aber es ist wirklich so. Und habe dann auch Deutschleistung genommen und habe tatsächlich auch Germanistik studiert. Und zwar mit Schwerpunkt neuere deutsche Literaturwissenschaft. Also ich bin tatsächlich auch, ja, also das, ich habe dann meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Ja, und danach habe ich in Film- und Fernsehproduktionen gearbeitet und bin dann, habe dann so einen kleinen, ja, wie ist es, man hat ja nicht so einen
Schlenker,
geraden, genau. Wollte gerade sagen, geraden Lebensweg, habe dann damals, bin dann von Gießen nach Hamburg, habe dann keinen Job gefunden. Damals waren ganz viele tolle Leute, Redakteure und Filmleute, Fernsehleute auf der Straße und bin dann habe dann eine Führungsposition in der Modebranche übernommen und habe dabei auch ganz viel gelernt, weil ich mich dann selbstständig gemacht habe als Lektorin. Ich habe seit dem Studium immer als freie Lektorin nebenberuflich gearbeitet und habe mich dann wirklich selbstständig gemacht. Dann nicht mehr in Hamburg, sondern in Bonn. Und der Grund warst du. Das weißt du auch.
Da haben wir uns kennengelernt. Wir sagen immer, wir sind eine Sandkastenfreundschaft, eine Sandkastenliebe. genau. Nicht, dass ihr denkt, wir kennen uns jetzt schon 1000 Jahre. Nein, wir, unsere Kinder saßen im Sandkasten und wir saßen davor und haben Businesspläne gemacht und haben uns gegenseitig erzählt, wie man das macht, wie man gründet. Ich bin ja auch freiberufliche Redakteurin und Lektorin und Texterin. Und so haben wir uns da gefunden. Und tatsächlich, unser erster Roman ist so ein bisschen, habe ich jetzt überlegt, nochmal im Rückblick aus einer Mini-Krise entstanden, weil ich nämlich, Steffi wohnte in, wir wohnten beide in Bonn und irgendwann bin ich nach Bad Honnef gezogen. Also raus aufs Land sozusagen, in die Kleinstadt. Genau, nicht weinen, nicht weinen. Und dann, ja, irgendwie hatte ich, das war so im Frühsommer, hatte ich dann so eine Flaute im Business und habe dann gesagt, siehste, keiner bucht mich und alles ist ganz furchtbar, ich werde nie wieder Aufträge bekommen und wir hätten in Bonn bleiben müssen und. Und dann sagte die Steffi, heul nicht rum, du wolltest immer ein Buch schreiben, jetzt schreib ein Buch. Und dann habe ich mich so geschüttelt innerlich und daraus ist dann die erste Buchidee entstanden, die wir gemeinsam angegangen sind, das Jahr des Rehs. Es war ein E-Mail-Roman und wir haben groß oben drüber geschrieben, schreib. Experiment, genau. Als da ja nicht steht Buchmanuskript, dann ist man schon sofort schon so unter Druck, ne, finde ich. Ja. Schreibexperiment und dann haben wir uns vorgenommen, wir schreiben ein Jahr und gucken, was draus wird und am Ende war es ein Manuskript. Genau. Und ja, dann haben wir auch einen Verlag gefunden und jetzt mit unserem neuesten Roman, der am 14. erscheint, kleine Eigenwerbung. Wir sind jetzt 10 Tage davor, aber ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, vielleicht auch danach. Genau, das ist wieder ein Freundinnenroman. Wir sind uns da treu geblieben im Genre und der heißt Sommerträume auf Sylt. Und ja, was ist uns wichtig? Wir haben jetzt auch wirklich gerade so ein bisschen uns unterhalten beim Frühstück hier und auch gestern Abend schon. Das ist wirklich, es sind ja keine einfachen Zeiten in der Buchbranche. Wir haben, das ist unser Corona-Roman, kann man sagen. Der hat überhaupt nichts zu tun mit Corona eigentlich, thematisch. Aber wir haben den geschrieben im vollen Lockdown, mit den Kindern im Homeoffice, auf dem Schoß, um uns herum, mit bei mir noch der Mann im Homeoffice, ständig fiel irgendwo Video aus. Am Anfang haben alle noch auf meinem Laptop irgendwie ihre Videokonferenzen gemacht. Dazwischen ich Roman geschrieben, gekocht, gemacht. Alle hatten immer gefühlt immer Hunger, ne? Bei dir auch, Steffi. Alle haben immer Hunger. Und ja, wir haben trotzdem weitergemacht. Wir haben gekämpft, wir haben es uns hin und her geschickt. Wir haben überarbeitet, 1000-mal überarbeitet. Ich gebe ja auch Schreibworkshops und wer es... ja, sagt er auch immer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das halt unheimlich wichtig ist, dass es nie die erste Fassung ist, nicht die fertige Fassung, sondern man muss wirklich bereit sein, da hart zu arbeiten, an sich zu kürzen, killing my darlings, ne, sagt unsere Agentin immer, dass man auch die liebgewonnenen Sachen einfach rausschmeißt, weil sie zu viel sind, weil sie nicht passen, weil das nicht stringent ist, weil der Konflikt herausgearbeitet werden muss, was weiß ich. Und jetzt sind wir total aufgeregt, vielleicht in den nächsten Tagen klingelt schon der Briefträger und bringt uns dann das erste fertige Buch. Das ist immer total aufregend, ne? Findest du auch?
Das ist super, das ist unglaublich dann. Das ist wirklich, wenn du es wirklich in den Händen hältst, so haptisch und denkst so, oh, jetzt ist es echt da. Das ist wirklich jetzt ein Buch geworden.
Ja, genau, verrückt. Genau. Und natürlich, ne, sind wir jetzt auch hin und her gerissen zwischen all den schrecklichen Nachrichten, die wir gerade alle bekommen. Ich gehöre tatsächlich auch zu den Nachrichten-Junkies. Steffi versucht sich da mir rauszuziehen, genau. Jeder versucht irgendwie, sich da durchzuwurscheln, kann man sich das alles anschauen, anhören, morgens, abends, mittags. Und was kann die Literatur überhaupt tun? Was können wir als Autorinnen, als Autoren tun? Ist es gut, richtig, wichtig, in diesen Zeiten leichte, fröhliche, guttuende, Wohlfühlromane zu schreiben? Steffi, sag mal, was meinst du? Ich bin manchmal auch ratlos.
Ja, wir haben wirklich auch drüber gesprochen und wir sind alle, ich meine, jetzt erst Pandemie, dann Krieg, das braucht kein Mensch. Die Zeiten sind voller Sorge und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch irgendwie gestern schon besprochen, ne? Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten brauchen wir einfach etwas, was gut tut. Etwas, was uns ein Lächeln auch mal wieder ins Gesicht zaubert, was das bleibt, was verbindet und wo man mit einem guten Gefühl rausgeht, das war jetzt aber schön. Weil wir Menschen können auf Dauer nicht ertragen, nur uns Sorgen zu machen und Ängste zu haben und dass das die Macht auch über uns übernimmt. Also ich glaube, dass es ganz, ganz dringend nötig ist, gute und schöne Dinge auch zuzulassen oder Gefühle. Also wirklich auch das, was uns verbindet. Liebe, Freundschaft, Reisen, Träumen. Und davon erzählen wir ja auch.
Davon erzählen wir, und es ist tatsächlich so, dass dieser Titel Sommerträume, damit ist es jetzt gar nicht nur oder gemeint ein traumhafter Sommer, wie man das vielleicht verstehen könnte, sondern es geht wirklich um vier Freundinnen und ihre ganz alten Träume, die sie ausgraben aus der Kindheit und versuchen in diesem Sommer, in einem Urlaub, den sie zusammen spontan verbringen, an diesen Träumen zu arbeiten. Und wir haben auch, wenn wir jetzt auf Instagram und so posten, haben wir uns jetzt auch überlegt, dass eigentlich die Hauptbotschaft ist, die wir haben, Hashtag weiterträumen. Das steht auch irgendwo im Roman. Wenn ihr ganz durch seid, dann findet ihr die Stelle, wo das steht mit dem Weiterträumen. Ja, und so ist es auch, dieses Bücherschreiben, über Bücher sprechen, bei mir Podcast machen, das sind auch alles Träume, die wir verwirklichen dürfen und wo wir sehr froh drüber sind. Und natürlich gibt es ja ganz viele Träume. Der große Traum vom Frieden ist jetzt wieder, steht wieder über allem, und von Unversehrtheit und von, dass wir alle möchten, dass unsere Kinder glücklich aufwachsen und in einer gesunden Umwelt aufwachsen und dass wir jetzt über all dem auch nicht die Klimaprobleme vergessen dürfen, die unser Planet ja hat und wir damit auch haben. Und letztendlich, ja, kann man das schon alles subsumieren unter diesem großen Traum, wie wollen wir eigentlich leben? Und ja, so einzelne Romane sind natürlich dann einzelne Bilder, einzelne Facetten. Und ja, wir haben euch ganz viele Bücher mitgebracht. Ach so, ja, die Steffi macht hier ein Zeichen. Ich vergesse das ganz oft. Ich glaube, beim letzten Mal hat der Philipp gesagt, wir müssen es auch noch trinken.
Das ist dein Konzept.
Genau, ist ja ganz schlimm. Also keine Feier ohne Getränk heißt es. Genau. Nicht Geschenk, sondern keine Feier ohne Getränk. Steffi hat was Tolles mitgebracht. Ich mache euch Fotos. Und wenn ihr auf Facebook und Instagram oder mit mir auf WhatsApp verbunden seid, dann seht ihr die auch. Die hat nämlich mitgebracht. Ich klopfe mal hier. Hört ihr es? Das ist hier ein, was ist das eigentlich? Steingut heißt das, glaube ich, ja, ne? Sagt meine Mutter. Das ist ein Bembel. Du musst erklären, das ist ein Frankfurter Bembel, hört mal.
Ja, die Usche hat einen echten Frankfurter Bembel bekommen, wirklich wahr, weil, wie ihr wisst, Äppler, und den habe ich mitgebracht, natürlich gibt's, ich als hessisches Mädchen, gibt's natürlich Äppler heute zum Trinken, und der muss gekühlt in einem echten hessischen Bembel, Frankfurter Bembel, serviert werden, und den habe ich der Usch mitgebracht, und natürlich im Gerippte. Das Glas, in dem man den Äppler trinkt, heißt nämlich Gerippte, und ich habe die Usch vorher gefragt, hast du denn gerippte Gläser? Sie sagt, sie, nein, das geht natürlich gar nicht, also stehen jetzt hier vor uns zwei, genau, Gerippte.
Ich mache jetzt mal hier. Hört ihr das? Die sind so geriffelt, würde
so
ich sagen.
So im Rautenmuster.
Ja. Genau, Rauten, ja, Rautenoptik. So, vielleicht habt ihr das gehört. Genau. Und jetzt gibt's wieder diese Trinkpause. Ihr könnt dann auch mal was trinken, ja, kurz.
Gude heißt's. Die Frankfurter wissen das, ja, man sagt eigentlich zu allem Gude. Man sagt wie Moin im Norden, sagt man ja in Frankfurt, wenn man sich begrüßt, Gude, wenn man geht, sagt man Gude, und wenn man Prost sagt, sagt man auch Gude.
Das finde ich toll. Also das Gute soll gar nicht zu wenig sein und soll auch hier in unserem Podcast vorkommen. Ich sortiere hier gerade schon mal meine Blätter. Ihr wisst ja, ihr wart jetzt länger raus. Das hat hier alles ein System, ne? Das Konzept ist, es gibt alte Bücher, neue Bücher, geliehene Bücher und blaue Bücher, also ganz besondere Schätzchen, über die wir unsere Geschichten erzählen und die wir euch vorstellen wollen und die euch hoffentlich gefallen und vielleicht berühren, stärken, erinnern lassen, was auch immer. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß so ungefähr, was die Steffi mitgebracht hat, und ich glaube, ich habe keins von denen gelesen. Oh. Und bin gespannt, ob sie von meinen welche gelesen hat und ob ihr schon welche gelesen habt vielleicht. Und jetzt geht's los. Die Gäste dürfen immer anfangen. Die Gäste stellen das Getränk. Das ist echt lecker hier. Ich muss nochmal. Und die Gäste dürfen anfangen. Ja. Sauer, genau. Aber sauer macht ja bekanntlich lustig. Müssen wir auch nochmal nachgehen, dem Spruch. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Ihr wisst das. Alles, was wir hier erzählen, auch drumherum. Wir geben auch drumherum bestimmt noch ein paar Podcast-Tipps und alles Mögliche heute. Habt viel Spaß, lehnt euch zurück, bügelt die Wäsche, räumt den Keller auf, was auch immer ihr dabei macht, die Gartenarbeit vielleicht oder geht joggen. Wir wünschen euch ganz viel Freude, und es geht los mit dem alten Buch. Steffi, was hast du mitgebracht, du als alte Germanistin, in Anführungszeichen, genau, alt, junge, jung gebliebene Germanistin?
Eigentlich hast du mich da drauf gebracht. Das ist nämlich das Thema meiner Magisterarbeit. Und da dachte ich, ach, ich bringe einfach das Erste mit, was mich total berührt hat und bis heute berührt hat, weil die Figur ich wieder zum Leben erwecke. Und zwar stelle ich heute vor Frank Wedekinds Skandaldrama, kann man sagen, Lulu.
Das ist ein Theaterstück. Genau. Ne? Wir hatten noch nie ein Theaterstück. Premiere.
Du hast mir erzählt, du hattest das noch nie gehabt. Das fand ich super. Ich dachte, das ist gar nicht erlaubt oder so. Aber du hast gemeint, nee,
ist alles erlaubt.
Ist ja auch ein Buch, Bücher feiern.
Genau.
Und das ist tatsächlich ein Theaterstück, das aus zwei Tragödien konzipiert ist von Frank Wedekind, nämlich der Erdgeist. Das sind Tragödien 4 Aufzügen und das zweite heißt die Büchse der Pandora mit 3 Aufzügen. Und er hat es dann irgendwann er hat es ganz viel umgearbeitet, weil es auch verboten war und zensiert wurde und ganz viele Gerichtsverfahren in der wilhelminischen Zeit damals. Das ist nämlich von, genau, ich muss die Zeit sagen, ne? 1885 ist der Erdgeist entstanden und um 1904 rum Büchse der Pandora. Und er hat die letzte Version überarbeitet als Lulu im Kombipaket sozusagen 1913. Also ist über 100 Jahre alt und ist ein Skandaldrama gewesen und da wurde ganz viel drüber geredet.
Und wird es noch aufgeführt, ja. Steffi?
Es wird immer noch, das ist eines der meist aufgeführten Theaterstücke.
Das ist auch interessant.
Und ist sogar als Oper von Alban Berg, das kennt man vielleicht, konzipiert worden, Lulu, also auch eine bekannte Oper. Und meine, vielleicht haben das einige im Fernsehen gesehen.
Es gibt auch einen Film.
Ich liebe das.
Ne? Genau.
Es gibt einen Film auch. Und es gibt aber auch, also das beste Theaterstück ist von Peter Zadek inszeniert worden mit der tollen Susanne Lothar als
Lulu. Ach, wie toll. Ja.
Oh, das ist großartig. Also
Eva von Ulrich Mühe. Und
genau,
ja,
genau. Genau, genau. Und also das ist ganz toll. Also es wird immer noch aufgeführt. Und zuletzt sogar, ich muss mal gerade gucken, ist es sogar mit Lou Reed, die Musik, aufgeführt worden in Berlin vor ein paar Jahren. Genau. Ja, also toll. Genau, und das hat mich total fasziniert. Also diese Zeit fasziniert mich. Und wir haben festgestellt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass mich starke Frauenfiguren schon immer fasziniert haben und ich mich da auch schon im Studium ein bisschen drauf spezialisiert habe. Und die Lulu ist eben auch eine Mischung aus Femme Fatale und Femme Fragile. Und meine Magisterarbeit ging dann auch über die Konfiguration von Weiblichkeit in Wedekinds Lulu.
Toll. Ja. Und das mit den starken Frauen, Klammer auf, Klammer zu, kurze Bemerkung am Rande. Steffi hat ja zusammen mit mir hier ein Frauennetzwerk in Bonn gegründet, ist dann leider weggezogen, genau. Ja. Das heißt Kreativ am Fluss, findet ihr auch auf meiner Seite, wenn ihr euch dafür interessiert. Und da war auch immer so ein bisschen das Credo, das hast du mit reingebracht, das ist immer noch so, Frauen stärken Frauen, denn Frauen sind ja oft auch so ein bisschen biestig miteinander.
Ja, genau.
Und wenn aber Frauen all ihre Kräfte gemeinsam bündeln und mobilisieren, dann kommen da unfassbar tolle Dinge bei raus. Manche schreiben auch Romane zusammen.
Manche schreiben Romane. Und was du nicht erzählt hast, nämlich, wie wir uns kennengelernt haben, es gibt nämlich, ich habe dich bestärkt mit der Krise damals. Und dann, als ich aber in Bonn war und wir haben uns kennengelernt im Sandkasten, war ich nämlich in der Krise. Weil ich habe nämlich dann als freie Lektorin nur nebenberuflich gearbeitet und eigentlich war ich Angestellte Teilzeit in der Buchhandlung. Also auch als Buchhändlerin.
Ja, genau.
Und ich hatte aber dann 2 Kinder. Mein Sohn war dann ganz klein und ich sollte Schichtdienst machen und war es schwierig, wieder zurückzukehren. Und ich war dann wirklich in der Krise und habe zu Usch gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich weiter hier existieren soll, wie es weitergeht. Und da hast du mich nämlich motiviert. Erinnerst du dich? Du warst nämlich viel schneller mit dem Selbstständigmachen, hattest dich schon gekümmert und hast zu mir gesagt, nicht verzagen, trau dich, du arbeitest schon die ganze Zeit, seit nach deinem Studium nebenberuflich als Lektorin, warum machst du das denn nicht hauptberuflich? Das und das musst du machen, ich habe mich schon gekümmert, ne, Gründungszuschuss so und so und hast mich so bestärkt, dass ich mich dann erkundigt habe, habe einen Businessplan geschrieben, habe das auch alles bekommen und wir haben uns im Prinzip gleichzeitig in Bonn selbstständig gemacht. Und deswegen fand ich das genau. Und das war die Ursprungsidee dieses Netzwerks. Das Netzwerks waren wir beide.
Eigentlich am Anfang, ne?
Und dann
genau,
eben noch
es waren noch ein paar Leute
Simone
im Blatt gehalten.
Hallo?
Genau.
Aber
und
das war der Hintergrund.
Waren auch Nachbarinnen, die in ähnlichen Berufen, kreativen Berufen unterwegs waren und immer noch sind.
Ja, ja.
Und dann wurden das immer mehr und heute sind es, ja, ich weiß nicht, ich glaube über 100.
Genau.
Und wir haben eine geschlossene Facebook-Seite auch. Wer sich dafür interessiert, könnte mich anfragen. Und die Steffi hat ein eigenes, neues Netzwerk, aber auch mit Männern in Gießen.
Genau.
Jetzt habe ich dich aber unterbrochen mit Lulu.
Genau.
Erzähl nochmal.
Jetzt muss ich kurz den Inhalt, ne? Ich bin ja neu quasi im Podcast.
Genau.
Genau, da muss ich ein bisschen ablesen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich, das habe ich auch nochmal recherchiert, eines der meistgespielten Dramen der Moderne. Ich weiß gar nicht, ob das viele wissen. Und es geht darum, Lulu, ein Straßenmädchen eigentlich, wird von Dr. Schön, das ist ihr Geliebter und ihr Mentor, ein älterer Mann, älterer Herr, wird nacheinander an zwei Männer verheiratet und die beiden versuchen, sie nach ihrem Bild zu zeichnen und zu formen.
Ach, so ein bisschen Pygmalion-mäßig.
So Männlichkeitsfantasie, ne? Also so auf die, was man in die Weiblichkeit projiziert, das ist auch so das Thema. Und sie verzweifeln aber an Lulu, an ihren Affären und sie sterben auch und sie verzweifeln daran, dass Lulu sich eben nicht in ein Bild pressen lässt, obwohl der eine Maler ist und sie sogar malt als Pierrot, aber es schaffen das nicht. Und sie erschießt auch den Dr. Schön am Ende, lebt in Paris und London mit dessen Sohn Alva, der Schriftsteller ist, und geht dann am Ende auch wieder auf den Strich und fällt am Ende dem Lustmörder Jack the Ripper,
oh mein Gott,
übrigens,
yeah,
zum Opfer. Der Einzige ist auch, sagt man, also schon Interpretation, der sie erkannt hat als das Wesen, das sie ist. Und auch der Einzige ist, außer die lesbische Gräfin, es kommt auch eine Lesbe drin vor, genau, eine lesbische Gräfin, die auch Lulu liebt, die nennen sie Lulu. Und die anderen erfinden Namen. Sie ist nämlich Nelly, für den einen ist sie Nelly, der Pierrot, für den anderen ist sie Mignon, das Blumenmädchen, für den nächsten ist sie Eva, die allererste Frau, die femme fatale. Und jeder hat also seine Vorstellung von Lulu.
Wahnsinn.
Und sie ist aber eigentlich nur Lulu, das sagt sie selber. Und sie tanzt
toll,
auch.
Klingt super.
So, also es hat ganz, ganz viele Themen. Es ist eigentlich auch ein Gegenentwurf zum Naturalismus. Es ist Kunstkritik drin. Also Wedekind bringt da ganz viel Themen rein und mich hat das während des Studiums total fasziniert.
Total. Ich finde es auch wirklich interessant, Theaterstücke zu lesen.
Ja.
Ich hatte kürzlich das Erlebnis mit meinem ältesten Sohn, die jetzt auch Dürrenmatt lesen, auch als Theaterstück, also als Drama. Und der fand das total schön, weil das ist jetzt nicht so ein Vielleser, der hört gerne Hörbücher stundenlang. Und fand das sehr interessant, dass das, wie das geschrieben ist und dieses Szenische und viel Dialog und so weiter. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch vielleicht eine Form, die heute junge Menschen auch anspricht, ne? Wir sind ja auch viel im Dialog,
stimmt,
in dem Social-Media-Bereich und gar nicht so viel drumherum, ne? Und man schafft sich dann durch die Dialoge eigene Bilder. Interessant.
Du, eigentlich ist das wie ein Film
wie
und
ein Drehbuch.
Hat was wie die Serien heute auf Netflix und Prime.
Mhm.
Dass man kann es schnell lesen, man muss ja nicht den Akt durchlesen, es ist schnell zu rezipieren und man hat nur die Regieanweisungen dabei, aber im Prinzip begreift man auch schnell.
Ja.
Und es geht schneller zu lesen als ein Roman, der jetzt so zusammenhängend ist. Und es wirkt direkter, durch Dialoge eben auch. So, genau.
Und sag nochmal, wo es erschienen ist und so weiter. Du hast hier so ein zerfleddertes Reklamheft aus dem Studio mit.
Unglaublich. Ich habe wirklich jetzt das Reklamheftchen mit, was ich wirklich vom Studium hatte. Das ist von 1989 aus der Reklambibliothek. Ja, kostet 5,20 Euro. Und genau. Reklam ist ja Stuttgart, genau. Also von 89, Reklam Stuttgart, Band 85, 67.
Und bestimmt auch nicht so teuer.
5,20 Euro.
Ja, genau. Mhm. Weil die Reklamhefte kann man ja gut. Also, vielleicht habt ihr Lust.
Ja.
Klang sehr modern, also für die Zeit. Ich kenne es tatsächlich als Film, ist aber auch schon lange her.
Mhm.
Hab's nicht mehr so präsent, aber vielleicht tatsächlich kommt es bald mal wieder im Theater, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, wo es passt. Und dann gucke ich mir das echt an.
Also
vielen Dank für den tollen
total.
Tipp. Sehr schön.
Gerne.
Ja, jetzt mache ich weiter mit meinem alten. Ich habe gestern nochmal umgestellt, weil ich nämlich für euch einen ganz, ganz lustigen Roman ausgewählt hatte. Und irgendwie dachte ich, kann das jetzt nicht. Ihr wisst, ich bin sehr Osteuropa verbunden. Ich habe Slawistik studiert und lange in St. Petersburg studiert und gearbeitet und gelebt. Und mich nimmt das alles sehr mit, was gerade so los ist. Und ich habe gedacht, nee, das Lustige verschiebe ich vielleicht auf die nächste Folge im Sommer, dass ihr was für einen Urlaub habt zu lachen. Das kommt auf jeden Fall noch. Ich brauche ein anderes Altes. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich vor mein Bücherregal gestellt. Ich glaube, man sollte das sowieso viel häufiger tun, sich mal vor sein Bücherregal stellen. Macht man zu wenig. Und dann mal zu gucken, was habe ich davon überhaupt gelesen? Was sollte ich noch mal rausziehen? Was würde ich heute anders lesen mit anderen Augen? Und so weiter, mit einem anderen Sinn. Ganz oft ist es ja, man liest es plötzlich und denkt, oh, ich finde wieder ganz neue Dinge darin. Und ich sag's euch, ihr könnt es mir nun glauben oder nicht, ich habe auf das Bücherregal geguckt und das allererste Buch, das mir in die Augen fiel, war Katja Petrowskaja, Vielleicht Esther. Erschien im Surkamp Verlag, bevor ich jetzt hier schon in Tränen ausbreche, sage ich schon mal die Koordinaten, erschien im Surkamp Verlag 2015, 280 Seiten, kostet 10 Euro Taschenbuch. Es gibt aber auch eine Schmuckausstattung für 11, eine Geschenkausgabe, glaube ich. Vielleicht, Esther ist ein Buch von Katja Petrowskaja, einer Ukrainerin. Es war wirklich, ich habe da drauf geguckt und dieses Buch fällt mir in die Augen. Ich habe an kein anderes, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und ich dachte, komm, das ziehst du mal raus, weil ich habe das gelesen wie in einem Sog. Das ist ein wahnsinniges, berührendes Buch, durch das man atemlos durchgeht und ergriffen ist, und es ist voller schrecklicher Inhalte in einer Sprache, die ich eigentlich noch nie davor und danach so gelesen habe. Eine wunderschöne Sprache von Katja Petrowskaja, die eigentlich Muttersprachlerin, ich weiß jetzt gar nicht, ukrainisch oder russisch ist. Sie ist geboren in Kiew, hat in Moskau studiert und sie hat dieses Buch, ist dann, lebt in Berlin und hat dieses Buch geschrieben, in der Sprache der Stummen, denn Stumm heißt auf Russisch Niemtse. Das sind die, die früher eben nicht die Sprache sprachen der Landesbevölkerung, und das waren die Stummen. Und das Stumme hat auch ein Thema in diesem Buch, denn es gibt mehrere Generationen ihrer Familie. Es ist eine Familiengeschichte, ihre eigene Familiengeschichte. Es ist eine Spurensuche. Und ihre eigene Familie, da gab es mehrere Lehrer von Taubstummen. Und das ist also ein bewusster Akt, dass sie schreibt in der Sprache der Stummen, nämlich der Deutschen auf Deutsch. Und es ist eine jüdische Familie. Es beschreibt durch mehrere Generationen das Schicksal der Familie. Sie hat sich selber auf Spurensuche gemacht und hat die Orte der Familie aufgesucht und schreibt in diesem Buch einerseits die Geschichte der Familie auf in Szenen. Der Verlag sagt, es hätte ein irrer Epochenroman werden können. Ist es nicht. Es ist eine szenische Erzählung, wenn man es so will. Und es ist ein Buch, das mich so gefesselt hat, dass ich weiß, ich konnte danach erstmal nichts anderes mehr lesen, auch aufgrund dieser wunderschönen Sprache. Und es hat damals Katja Petrowskaja ja den Bachmann-Preis bekommen, aber auch ganz tausende andere Preise, Aspekte-Literaturpreis, und also sie ist mit Preisen überschüttet worden, über europäische Literaturpreise. Und Vielleicht Esther, allein der Titel berührt mich schon so, Vielleicht Esther ist die Großmutter ihres Vaters, von der er nicht mehr weiß, ob sie Esther hieß. Und welche der Großmutter, eine hieß Esther, wer weiß nicht, war es die, die in Kiew lebte, die zurückgeblieben ist in dem Haus, als alle anderen Familienmitglieder geflohen sind vor den Deutschen. Vielleicht Esther, die auch immer so genannt wird, vielleicht Esther ist die Großmutter, die gehbehindert war, die durch die Fenster die deutschen Soldaten hörte und dachte, ach, die sprechen ja die Sprache, die ich kann, und hat die auf Jiddisch angesprochen und ist letztendlich erschossen worden. Das vor dem Hintergrund von Babi Yar, diesem schrecklichen Massaker, wo 1941 innerhalb von 2 Tagen 33.000 jüdische Menschen ermordet worden sind, Kinder, Frauen, Männer. Jetzt auch, glaube ich, habe ich gehört, tatsächlich auch schon zum Teil bombardiert worden ist in diesem entsetzlichen Krieg, der gerade herrscht. Und ich habe euch eine Stelle rausgesucht, die, wie ich finde, so toll zu diesem Roman passt, aber auch zu dieser Spurensuche dieser jungen Frau, dieser jungen Autorin und Schriftstellerin, die wirklich wie keine andere schreiben kann. Es gibt nicht viel von ihr, was sie geschrieben hat. Ich würde es mir sehr wünschen, denn ich finde, das ist ein unfassbarer Schreibstil. Und wenn ich das jetzt heute lese, also 2015 erschienen, nach 7 Jahren, hat das so eine Gültigkeit, dass es mich fast umhaut. Und ich lese euch daraus eine kurze Stelle vor. Und zwar beschreibt die Autorin immer, welche Orte sie aufsucht, die wichtig sind für die Familie und was sie da erlebt. Und jetzt ist sie in Babi Yar an diesem schrecklichen Ort des Grauens bei Kiew. Vor vielen Jahren fragte ich David, einen Freund, der immer an jenem Tag nach Babi Yar ging, ob er Verwandte hier liegen habe. Er sagte mir damals, das sei die dümmste Frage, die er je gehört habe. Erst jetzt verstehe ich, was er meinte. Denn es ist unwichtig, wer man ist und ob man hier einige eigene Tote zu beklagen hat. Oder wünschte er sich, dass es unwichtig sei? Für ihn war es eine Frage des Anstands. Ich möchte von diesem Spaziergang so erzählen, als ob es möglich wäre, zu verschweigen, dass auch meine Verwandten hier getötet wurden. Als ob es möglich wäre, als abstrakter Mensch, als Mensch an sich und nicht nur als Nachfahrin des jüdischen Volkes, mit dem ich nur noch die Suche nach fehlenden Grabsteinen verbindet, als ob es möglich wäre, als ein solcher Mensch an diesem merkwürdigen Ort namens Babi Yar spazieren zu gehen. Babi Yar ist Teil meiner Geschichte und anderes ist mir nicht gegeben. Jedoch bin ich nicht deswegen hier oder nicht nur. Irgendetwas führt mich hierher, denn ich glaube, dass es keine Fremden gibt, wenn es um Opfer geht. Jeder Mensch hat jemanden hier.
Schön.
So, jetzt muss ich Steffi übernehmen, bevor ich jetzt hier anfange zu heulen. Ich finde das auch so schön. Und das ist von so, also das, man kann gar nicht sagen, das ist, weil es ja so schrecklich ist, aber das ist von so einer unglaublichen Sprachwucht, dass man wirklich durchgezogen wird durch diesen Roman. Und ich glaube, ich muss es tatsächlich jetzt nochmal ganz lesen. Es war gestern zu kurz, als ich da drauf gestoßen bin. Jetzt ist uns Kiew präsenter denn je und diese Opfer, die keine Fremden sein können. Das, es ist manchmal verrückt, wie Literatur sich auch, wie Literatur einerseits bleibt und sich verändert mit dem Wandel der Zeiten. Und jetzt kommt aber die Steffi mit einem neuen Buch, das irgendwie auch andockt an diese Thematik, dass wir gerade in wirklich wahnsinnigen Zeiten leben. Erzähl mal, das ist auch von einem Duo.
Eigentlich ist es fies jetzt so die Schleife, ne? Aber eigentlich, ja, also es passt jetzt tatsächlich, weil das ist ein ernstes Thema und ich stelle vor, alle sind so ernst geworden. Das werden bestimmt viele von euch kennen, von Martin Suter und Benjamin Stuckrad-Barre. Hallo Stucki.
Ich bin ein großer Fan.
Ja. Und zwar ist das von 21, also ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber im Diogenes Verlag erschienen, 22 €. Und ja, da haben wir uns jetzt auch gefragt, kann man das vorstellen? Aber die Usch hat sich's auch gewünscht. Wir haben da auch schon vorher drüber gesprochen. Und die beiden sind ja auch, haben das Buch ja auch im Duo, im Dialog geschrieben. Und das passt ja auch zu uns. Und zwar ist es ein Dialog zwischen den beiden, den sie im Grand Hotel Heiligendamm aufgenommen haben. Das sind 16 Kapitel. Und sie labern, also man muss wirklich sagen, die beiden labern über Badehosen, Ahem, LSD, über Rechnungen, über Glitzer, über Ibiza, über Mundharmonika, über Geldscheine und natürlich auch wieder viel Geständnisse von Stucki, ne, über seine Drogensucht und so weiter und seine Essstörung. Also es kommt wieder, lauter hochbrisante Themen kommen wieder vor. Und die unterhalten sich darüber, beziehungsweise fallen sich gegenseitig ins Wort. Also so wie wir beide eigentlich auch.
Genau.
Wenn wir
können
Männer auf Lesung sind. Also wie so ein altes Ehepaar. Und nach Udo Lindenberg und Helmut Dietl ist also Martin Suter sozusagen die dritte Vaterfigur. Manche sagen das auch böse, ne? Die Stucki jetzt, die Stucki aufgenommen hat und verehrt. Und also ich habe, weil ich Fan von beiden bin. Also ich habe zum Beispiel Panikherz verschlungen und Martin Suter die ganzen Romane auch gelesen. Also ich liebe die beide und deswegen habe ich mich sehr über dieses Buch gefreut, weil alle sind so ernst geworden, sind auch alle so ernst geworden.
Das stimmt.
Und wir beide sagen das auch immer, wir sind auch
ernster geworden.
Ja, wir auch, aber wir sind auch Vertreter von Humor. Also wir lachen gerne und viel. Und in dieser sorgenvollen Zeit, in diesen Zeiten, wo es wirklich viel eben um Ängste geht und um Verlust und um, ja, wie geht's weiter und so eine Unsicherheit auf der Welt, habe ich mich total über dieses Buch gefreut, einfach, weil ich die beiden liebe, aber einfach, du kannst wirklich dieses Buch einfach so weglesen und kannst dich einfach freuen.
Weil eine Leichtigkeit.
Genau, es hat so eine Leichtigkeit, also wirklich wie alte Freunde, die sich einfach austauschen und einfach, ja, einfach labern. Und ich fand das total sympathisch.
Ich habe die auch gesehen in der Talkshow, wo die erzählten über dieses Buch. Und mich hat natürlich sofort angefixt, die Geschichte mit Heiligen Damm. Ich bin ja Ostsee-Fanin.
Genau.
Ich war auch schon am Grand Hotel, nicht im Grand Hotel Heiligen Damm. Mhm. Das Weiße Haus am Meer. Und kann mir richtig vorstellen, wo die da saßen. Und dann haben die nämlich erzählt, wie sie sich da auf einmal entdeckt haben. Ne? Und der Stuckrad Barre hat dann den Suter erkannt oder irgendwie seine Frau, Freundin.
Nee, er hat ihn erkannt.
Ne? Mhm. Also irgendwie. Und haben dann gegenseitig so, ach, sprich den doch mal an, der ist doch auch Schriftsteller. Nee, ich kann den doch nicht ansprechen. Und das fand ich auch so lustig, dass auch Leute in der Liga, Schriftstellerliga, die gleichen Themen haben. So, kann man die jetzt ansprechen?
Ja, genau. Ich war aber das muss ich erzählen. Auch ich war nämlich auf einer Lesung in der Festhalle. Ja. Das war meine erste Lesung nach Lockdown übrigens. Das war im September in der Frankfurter Festhalle von beiden. Da haben sie die Geschichte auch erzählt. Und es ist wirklich so, der Stucki war auch totaler Fan vom Suter. Ist ja klar, der ist Anfang 70, der hat ihn verehrt. Und da hat er ihn da gesehen in seiner neon-orangefarbenen Badehose.
Genau, ne, genau, das war sehr lustig. Ja,
so,
genau.
Und dann denkt er, oh, der Suter ist im Hotel. Ach du Schande, der ist im Hotel. Ach du Schande. Der verkauft richtig Bücher. Ne? So hat es wirklich Benjamin von Stuckrad Barre auch. Der hat richtig Erfolg so. Oh Gott, ehrfürchtig. Und im Endeffekt war es aber so, dass der Suter den Stucki angesprochen hat. Und fand den super. So war die Geschichte. Der kam dann in seine Neon-Badehose.
Ja, und was sie aber so ein bisschen dachten, klar, wenn man sich da in der Badehose anquatscht, ist ja so ein bisschen wie unter der Dusche oder in der Sauna, ne?
Ja,
so.
Genau.
Das hat ja echt was, kann ich mal ein Autogramm haben, ne?
Genau. Dann haben sie sich irgendwie gleich verstanden und dann ist die Idee daraus geboren.
Wie schön. Und also die Lesung kannst du empfehlen, das Buch kannst du empfehlen. Ist es noch Bestsellerliste? Also es war auf jeden Fall drauf.
Es war kurz, also ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann ich es empfehlen. Also wer die beiden nicht mag, kann ich es nicht empfehlen, weil ich glaube, dass man sie dann, also man muss das wirklich lesen. Genau, den Humor. Und der Stuckrad Barre erzählt halt viel. Und der Suter ist halt der Schweizer, der dann pointiert, ne? Dann sagt er mal so hier so, tut er so einen Klöpper irgendwie, kommentiert er. Und das ist auch sau witzig. Aber ich glaube, wenn man mit den beiden nichts anfangen kann, sollte man es lassen.
Aber man muss jetzt nicht von denen schon die ganzen Bücher gelesen haben. Es braucht keinen Vorlauf sozusagen.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, wer einfach mal was anderes möchte, wer keinen zusammenhängenden Roman mit einer komplizierten Geschichte oder Handlung möchte, wer vielleicht wirklich mal auf andere Gedanken gebracht werden will mit einem guten Glas Wein oder in der Hängematte liegen oder gerade mit den Themen Krieg und Pandemie und ne, so einfach mal was anderes im Kopf haben will und sich gut unterhalten fühlen möchte, der sollte das lesen.
Und es ist ein bisschen wie ein Ausflug auch, um mit den beiden im Strandkorb zu
sitzen. Und wie alte Freunde. Also man spürt mit jedem Satz, dass die sich richtig gern haben. Und das ist auch schön.
Das tut auch gut.
Das ist wirklich schön.
Ja.
Und sich schätzen. Auch wenn der Stuckrad Barre hat im ganzen Buch, ich glaube, 2/3 würde ich schätzen von Redezeit. Und der Suter halt weniger. Aber gerade auch dieses Wechselspiel von den unterschiedlichen Persönlichkeiten und vom Alter fand ich großartig.
Schön, schöne Idee. Großartig. Und alles ist so ernst geworden, ist auch. Passt natürlich auch zu diesem Polarisieren, ne? Alle beschießen sich auf Social Media. Man traut sich ja kaum noch zu schreiben. Heute ist aber schönes Wetter, dann schreibt einer, nee, ich hasse die Sonne, ne?
Genau.
Also, es ist ja wirklich, jedes Thema wird sofort aufgegriffen und durchgekaut und, die Leute an den Pranger gestellt, an den digitalen. Dass viele ja oft immer auch denken, ich muss mich da jetzt mal rausziehen, ist mir alles zu viel. Aber es ist ja in der normalen Gesellschaft auch nicht nur cybermäßig und digital. Es ist alles sehr ernst geworden, sehr schwarz-weiß, sehr polarisierend. Und es gibt dazwischen auch die schönen Momente, dass sich da plötzlich finden in der neongelben Badehose. Ne? Das ist auch Leben.
Genau. Ja. Das, was du sagst, finde ich wichtig. Das hat mich persönlich an dem Buch auch angesprochen, weil man darf heute fast gar nichts mehr. Ne? Man darf nicht mehr über Mettbrötchen reden, weil dann die Veganer irgendwie aufschreien. Man darf keine Frau mehr ein Kompliment machen, weil dann die MeToo-Bewegung irgendwie aufschreckt. Also es ist alles viel schwieriger und komplizierter und ernster. Und eine Leichtigkeit auch, was was Humor angeht, was Witz angeht oder Necken oder mal was, das ist auch sehr, sehr kompliziert und schwierig. Man sagt ja auch, die Generation heutzutage jetzt, also das ist die ernste Generation, wird die schon genannt, weil die auch viel weniger als wir feiern und ausgehen und sehr eher kontrollierter sind und mehr nachdenken und so. Und
plus natürlich jetzt noch Corona-Lockdown
und jetzt kommt das natürlich. Das neue, oder Klimakatastrophe. Genau. Ja. Natürlich sind die Sorgen auch da, aber ich fand das für mich sehr befreiend, dass es mal ausgesprochen wird. Alle sind so ernst geworden und manchmal wollen wir doch einfach auch nur mal Tränen lachen und es ist halt nicht schlimm, mal irgendwie einen schmutzigen Witz auch zu hören oder zu erzählen.
Wir haben vorhin tatsächlich auch schon Tränen gelacht. Wir mussten nämlich ein Video aufnehmen für den Goldmann Verlag, unser Verlag, der dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Und wir haben, glaube ich, weiß nicht, zehnmal Anlauf genommen und jedes Mal uns kaputt gelacht. Dann mussten wir uns erstmal wieder neu schminken, weil alles verlaufen war vor lauter Lachen. Und es war schon die Lachkur am Morgen. Es hat wirklich gut getan, es befreit irgendwie. Und wir haben dann gedacht, eigentlich müssen wir diese Outtakes, müssen wir denen schicken, weil die so lustig waren. Da könnte man wieder einen eigenen Film
wieder
davon
was
machen.
Genau. Also ich habe hier noch stehen, das passt nämlich auch, leichte Lektüre in schweren Zeiten, wie unser Buch auch.
So das Punkt. Brauchen wir jetzt.
Ja.
Genau, an die Zeiten knüpfe ich an. Ich habe nämlich hier auch ein Buch, das die Zeiten im Titel hat. Ich habe mich mal wieder verliebt in ein Buch. Dieses Buch ist von Florian Illis. Einige haben es vielleicht schon gelesen, da müssen sie es nochmal lesen. Die anderen müssen es lesen. Da gehörst du, glaube ich, dazu, ne?
Ich habe es geschenkt bekommen. Ja, danke, Lotte. Ich habe es zu Hause.
Du musst es lesen. Ja. Es heißt Liebe in Zeiten des Hasses. Ist natürlich auf der Spiegel-Bestsellerliste zu Recht verdient. Chronik eines Gefühls 1929 bis 1939. Steffi, genau deine Zeit, wo du gerade einen historischen Roman angesiedelt hast und da schreibst. Erschien bei S. Fischer gebunden. Was kostet es? Ich drehe mal hier gerade rum. 24 €. Und hat zu wenige Seiten. Man könnte noch viel weiter lesen. Also um die 420 Seiten. Wer Florian Illis nicht kennt, Florian Illis ist eigentlich immer noch, ist Journalist, ist Mitherausgeber der Zeit, war aber lange Feuilletonchef der FAZ und der Zeit und war auch mal zwischendurch Rowohlt-Verleger. Nimmt's noch auf? Ja, es nimmt noch auf. War Rowohlt-Verleger und hat, das muss ich mal direkt sagen, bevor ich das vergesse, einen meiner Lieblingspodcasts. Er ist nämlich Kunstexperte und macht zusammen mit Giovanni Di Lorenzo einen meiner Lieblingspodcasts. Der heißt, ist von der Zeit, die Zeit, Augen zu. Und dieser Podcast, da wird immer ein Künstler porträtiert. Ich weiß nicht genau, ob alle 4 Wochen oder in größeren Abständen. Also ihr könnt die alle durchhören am Stück. Ich bin immer so beruhigt, wenn ich den höre. Und das ist so ein schöner Blick auf die Welt. Und der ist so ein bisschen auch wie dieses Buch tatsächlich, wenn man dann Florian Illis sprechen hört. Und Di Lorenzo fragt immer als Einstiegsfrage, Florian, woran denkst du, wenn du, was siehst du vor dir, ne, Augen zu, heißt ja der Podcast, was siehst du vor dir, wenn du an Van Gogh denkst? Und mach das mal. Man hat sofort ein Bild vor Augen und ich habe festgestellt, das entspricht wahrscheinlich gar nicht der Realität, wie das Bild wirklich ist. Also man hat irgendwie vielleicht dieses Café in Aal mit dem Nachthimmel und im Hintergrund die Sonnenblumen und was weiß ich, den Mann mit dem abgeschnittenen Ohr, was wahrscheinlich gar nicht so war. Das erfahrt ihr, wenn ihr den Podcast hört. Hier nur als kleinen Exkurs. Also ich finde den wahnsinnig toll, diesen Podcast. Und der ist so ähnlich wie dieses Buch Liebe in Zeiten des Hasses. Es geht um alle möglichen Liebesbeziehungen und es sind immer ganz kurze Mosaike. Ich habe jetzt nachgelesen, man sagt Florian Illis nach, der ja einen Mega-Welterfolg hatte mit 1913, der Sommer eines Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg, wo quasi der Erste Weltkrieg schon so in der Luft hing, 1913. Damit hat er einen Mega-Welterfolg gelandet, in 27 Sprachen übersetzt, auch schon in diesem ähnlichen Stil. Und er hat damit ein neues Genre gegründet, das nennt man die erzählende Geschichtsschreibung. Und das ist es. Es ist die wunderschön erzählte Geschichte. Und es sind alle möglichen Liebesbeziehungen. Es fängt an mit Paul Sartre, der in der École Normale in Paris Simone de Beauvoir kennenlernt und wie sie später ihn dann einlädt und sie zusammen Cidre trinken und sich ins Gras legen, in den Himmel gucken und dann heißt es, das waren die schönsten Tage seines Lebens. Und es geht um Gustav Gründgens und Erika Mann, wie sie heiraten, wie sie sich scheiden lassen, was die anderen dazu sagen. Es geht um Bertolt Brecht und der seine Helene Weigel heiratet, während ich glaube in Paris die andere Geliebte umsonst wartet und gar nicht weiß, dass der Alte in Anführungszeichen jetzt gerade geheiratet hat. Es geht um Henry Miller, der derweil in New York auf seinem Bett liegt und die Liebenden liest und darüber sich so furchtbar ungeliebt fühlt und außen vor. Es geht um Erich Kästner, der mit seiner Mutter derweil an die Ostsee reist und um Mascha Kalecko, die im romanischen Café sitzt und schreibt und die Männer sie alle großartig finden. All diese Personen sind da drin. Es hat auch eine Entwicklung. Es kommen Menschen auch mehrmals vor, wie sich die einzelnen Liebesgeschichten entwickeln. Und es ist einfach ein Zusammenspiel. Es sind Momentaufnahmen, die aber, wenn man die zusammenfügt, eine ganze Epoche, ein Jahrzehnt ergeben. Und ein ganz wichtiges Jahrzehnt, nämlich das vor und zu Beginn des Ersten Weltkrieges und wie sich das auch alles anbahnt. Es ist ganz viel Umbruch da, es sind Frauen da, die plötzlich Hosen tragen, die mehrere Liebhaber haben, die in Berlin, ganz viel Berlin, deswegen Steffi, toll für dich, die ein ganz anderes Leben führen, als man das vorher geführt hat, als Frau das vorher geführt hat. Und ganz viele Entwicklungen, man erfährt unheimlich viel, es geht ganz tief rein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Florian Illis das alles recherchiert hat. Man muss Berge von Tagebüchern, Briefen lesen, um so in diese Figuren einzutauchen. Und das Tolle ist, es ist immer in Gegenwart geschrieben, also im Präsens. Die Leute gehen wirklich dann, ne, Mascha Kalecko geht gerade in das Café, jetzt mal, ne, Arbeitstitel. Und man spürt das richtig, man weiß, wie sieht's da aus, wie riecht es, wie brodelt die Kaffeemaschine, was hat die für ein Gepäck in Anführungszeichen mit, warum geht sie dahin und so weiter. Und das auf alle Figuren runtergebrochen, es ist fantastisch. Also lest dieses Buch Liebe in Zeiten des Hasses. Wir sind auch gerade wieder in Zeiten des Hasses. Die Liebe siegt, sage ich immer, es geht gar nicht anders. Wir haben nur diesen einen Weg, dass die Liebe siegt. Und solche wunderbaren Bücher tragen, glaube ich, dazu bei. S. Fischer Verlag, Florian Illis, Chronik eines Gefühls, 1929 bis 39, 24 Euro, habe ich schon gesagt, ist gebunden, kommt bestimmt bald auch als Taschenbuch, aber jeder Cent ist hier gut angelegt. Steffi, du bist dran mit dem Geliehenen.
Super, ich habe zwei Bücher noch mitgebracht, du hast es mir erlaubt, ich darf das.
Ja, wir hatten ja auch lange Pause, die Geschichte ist lustig und wir hatten lange Pause.
Dann fange ich mal an mit dem Lustigen, und zwar ist es ein Kinderbuch. Das ist Die kleine Motzkuh oder Wie man die schlechte Laune verjagen kann. Und zwar ist das von Annette Langen. Illustrator ist Imke Sönigsen. Von Koppenrath aus dem Jahr 2000. Kostet 15 Euro. Und Die kleine Motzkuh habe ich ausgeliehen bekommen von der Annabelle.
Vielleicht hört
aus
sie
Bonn.
Zu.
Hallo Annabelle. Oh, weil meine Tochter damals so motzig war. Oh, das war so schrecklich. Die war 5 und ach du Schande, die hat rumgebrüllt und war launisch und ich war so verzweifelt. Wirklich, ich fand's so schwierig. Und da hat die Annabelle, dreifache Mutter, zu mir gesagt, Steffi, es gibt ein super Buch, das musst du lesen und du musst das auch, meine Tochter ist Lilly, musst du Lilly vorlesen und immer wenn sie motzig ist und schreit, musst du sagen, da ist geholfen, Motzkuh. So. Am Anfang hat es geholfen.
Hat's denn geholfen?
Weil die Motzkuh ist nämlich ein kleines giftgrünes Monster und die dann schlechte Laune verbreitet und man muss dann den Kindern eben sagen, guck mal, da ist die Motzkuh hinterm Ohr, jetzt schmeiß aber mal die Motzkuh von dir raus und dann soll es angeblich besser werden. Ist natürlich eine super schöne Geschichte auch, ganz toll illustriert. Und naja, also es hat am Anfang geholfen und irgendwann hat es dann meine Tochter durchschaut und hat es nicht mehr geklappt. So. Und das Geliehene, das ist, glaube ich, das Lustige, was du fandst. Ich fand das Buch so schön. Ich habe es nie zurückgegeben.
So, und ich bin davon überzeugt. Ich habe selber auch viele Bücher von mir sind im Umlauf, die nie zurückkamen. Und ich habe wahrscheinlich auch welche. Ich glaube, ich habe von dir auch eins. Von der Beke. Habe ich von dir behalten. So, jetzt habe ich mich geoutet, das klären wir nachher, den Streit. Also ganz viele Bücher sind im Umlauf und bleiben dann irgendwo. Das ist, soll vielleicht auch so sein. Vielleicht müssen die auch mal raus, die Bücher. Die ist auch alles so ernst geworden. Die müssen auch mal woanders stehen und dann sind sie da so eingestaubt im Regal. Die wollen auch mal eine andere Umgebung. Ja. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ein Gast kommt und zugibt, ich habe eins hier noch stehen seit Jahren. Ja. Also hier die kleine Motzkuh. Die geht aber auch nicht zurück, die wird behalten.
Nee, die ist jetzt auch von Nordrhein-Westfalen Westfalen nach Hessen gewandert.
Genau. Die hat ja da Landesgrenzen überwunden, da bleibt sie jetzt, genau. Ja, und du hast aber noch ein tolles. Das finde ich super, dass du das dabei hast.
Und dann hast du nämlich dir das auch gewünscht und hast gesagt, nee, wir machen dann eine neue Kategorie, das geschenkte Buch. Und zwar ist das von Delia Owens, auch ein Spiegel-Bestseller, und zwar Der Gesang der Flusskrebse. Im Heine Verlag erschienen, das Taschenbuch von 2021 als Taschenbuch ganz neu erschienen, für 11,99 €. Und das habe ich von der Jana. Hallo Jana. So wie mein Nachname, der Vorname.
Meinen ja immer alle, du heißt Jana.
Ja, ne? Genau. Sagen wir alle Jana. Genau. Geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Ich habe davon schon gehört, dachte aber ähnlich wie du, das wollen jetzt alle lesen, dann lese ich es mal lieber nicht.
Ja, ich habe ja manchmal so ein Bestseller-Trotz. Kennst du den?
Ja, genau.
Dass man so denkt, wenn alle das jetzt lesen, vielleicht hat man dann auch diese Sorge, es muss mir gefallen. Und wenn es mir dann nicht gefällt, gehöre ich nicht dazu. Vielleicht ist es so ein Ding irgendwie. Aber dann habe ich so eine Bestseller-Verweigerung. Und ich habe es auch mal angelesen, kam nicht so richtig rein, aber ich habe ein Gefühl dafür, dass es unheimlich spannend ist. Ist es das?
Also es ist wirklich so, ich muss sagen, ich habe es dann in den Winterferien angefangen. Oder ich erzähle erst kurz, worum es geht. Es geht nämlich, es spielt in einer Küstenstadt im Marschland. Und Kia Clark, das lebt ganz, ganz alleine im Marschland mit den Salzwiesen und Sandbänken, als Mädchen schon. Die ist von der Familie echt verlassen worden. Das ist total krass. Und sie hat dann gelernt, dort zu überleben. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Und dann werden eben zwei Männer, sie hat Begegnungen mit zwei Männern, in den einen verliebt sie sich, in den anderen nicht. Die werden auch auf die wilde Schöne aufmerksam. Und Kia lässt sich darauf ein. Und das hat dann dramatische Folgen. Also einer von denen stirbt auch. Mhm. Und sie wird verdächtigt. Also es ist auch wirklich spannend. Und das Krasse ist, also die Geschichte hätte mich gar nicht so angesprochen von der Handlung. Und ich habe dann aber im Winter in den Weihnachtsferien angefangen zu lesen. Und da bin ich eh so auf Rückzug. Das weißt du. Ja, ne? Also im Winter ist man ja oft so im Bau und auf Rückzug. Und also ich war so begeistert, das, was du eben auch von vielleicht Esther beschrieben hast. Ich war so begeistert von der Sprache. Also das ist so still und leise erzählt und so berührend. Und das ist eine wunderschöne, atemberaubende, poetische Sprache, wie ich es lange nicht gelesen habe. Ich bin in fast jeden Satz war ich verliebt. Und ich war von Delia Owens, ich war auch verliebt in die Sprache, in diese stille, leise Erzählung.
Das ist aber in Übersetzung, ne? Ist es eine Amerikanerin, Delia Owens?
Das ist eine Amerikanerin, das ist aber auch, sie ist, glaube ich, Botanikerin oder so, was habe ich auch, also ist total krass. Ist übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, also sind beide, muss man ja auch sagen, hast du mir gesagt. Und es ist wirklich auch ihr erster Roman. Es ist wirklich, wie es hinten steht, zauberhaft schön. Und das hat so gepasst in diese Winterzeit. Das war so ruhig und leise und still. Und das ist so ein Schatz, das ist ein Schatzbuch. Und das ist meine Entdeckung jetzt gewesen des Winters.
Toll.
Und finde ich wunderschön erzählt und spannend.
Dieses Buch kommt wirklich um tausend Ecken immer wieder auf einen zu. Ich weiß nicht, ob bei euch auch. Und vielleicht lese ich es doch noch jetzt. Wenn Steffi sagt, man muss es lesen, dann glaube ich, ist es toll.
Was mir gefallen hat, ist, also du weißt, ich kann noch nicht so viel, genau wie mit den Nachrichten, genau, oder auch Bücher, ich kann nicht alles so viel auf einmal, so Informationen. Ja. Ich habe das ganz gerne manchmal dosiert. Und dieses Buch habe ich langsam gelesen.
Weißt du, was ich meine?
Also das ist ein Buch, da kannst du dir Zeit lassen mit. Du kannst es genießen, jede Seite. Und das hat mir gut getan, weil alle sind so schnell geworden. Die Zeiten sind
toiletisch geworden.
Nicht klauen, das machen wir.
So. Genau. Super schön. Das finde ich toll. Ist, glaube ich, auch seit Jahren. Ich meine, ich habe jetzt echt nicht nachgeschaut. Das muss ich mal nachholen bei den nächsten Podcasts. Ich glaube, es ist wirklich seit Jahren auf der Bestsellerliste inzwischen als Taschenbuch bei Heine erschienen. Genau. Aber es scheint wirklich ein Muss zu sein und gehört auch, glaube ich, in dieses Genre Natural Writing, ne? Viele Naturbeschreibungen von diesem Marschland.
Ganz viel, genau. Mhm. Aber wunderschön. Also es bedeutet dann halt auch immer was, ne? Also sie kennt sich auch wirklich gut aus und also es ist unfassbar. Es beruhigt auch. Ein beruhigendes Buch und trotzdem spannend.
Ja.
Und erzählt natürlich trotzdem Liebesgeschichten und Familiengeschichte, eine Liebesgeschichte, eine Entwicklungsgeschichte.
Wie schön.
Von Kia. Also ich kann es wirklich ernsthaft jedem ans Herz legen, der auch gerne schöne Sprache liest.
Genau. Also das ist bei mir ganz, ich finde, die Sprache ist mir total wichtig und die Handlung, es muss beides irgendwie passen. Ja.
Ja.
Super. Ich habe ein Sachbuch mitgebracht, das habe ich wirklich geliehen. Und zwar von der Grit Landau, auch eine Autorin. Hallo Grit.
Hallo Grit.
Die hier zwei Straßen weiter wohnt von mir, eine Nachbarin, Freundin, Autorin. Und ich wusste, dass sie dieses Buch hat. Sie hat es auch online gepostet und beworben. Und ich wollte es unbedingt. Und es gab keine Rezensionsexemplare mehr bei Kiepenheuer und Witsch, weil es so unheimlich begehrt war. Und dann habe ich es mir ausgeliehen. Ich werde es auch zurückgeben und mir wahrscheinlich dann doch kaufen. Denn ich finde, Frau, Mann sollte es haben und lesen. Denn es heißt Frauenliteratur, Frauen durchgestrichen, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt von Nicole Seifert. Nicole Seifert, muss man wissen, ist seit über 3 Jahren sehr umtriebig in diesem Bereich, Schriftstellerinnen zu entdecken, zu vorzustellen, zu bewerben, in Anführungszeichen, zu lesen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und promovierte Literaturwissenschaftlerin, sogar eine Verlagsbuchhändlerin. Sie hat einen sehr, sehr schönen, empfehlenswerten Blog. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal erwähnt, weil ich irgendwas davon übernommen hatte als geliehenes Buch. Das ist der Nacht- und Tag-Blog, also ein schriftlicher, geschriebener Internetblog, wo Bücher vorgestellt werden, in dem Bücher vorgestellt werden von Frauen. Und Nicole Seifert hat sich zur Aufgabe gemacht, mehrere Jahre lang ausschließlich Bücher von Frauen zu entdecken, zu lesen, vorzustellen. Und das war überhaupt nicht schwer, denn es gibt viele Bücher von Frauen. Sie sind nur im Laufe der Jahrhunderte und der Geschichte, werden die immer so ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Und das Ganze hat System und dieses System deckt sie auf, auch mit Zahlen. Sie hat jahrelang Frauenzählen, heißt dieser Hashtag, Romane von Autorinnen gezählt in Vorschauen und dann wirklich festgestellt, dass je gehobener der Verlag, als je gehobener der Verlag gilt, desto weniger hoch ist der Frauenanteil der Autorinnen, die da veröffentlicht und unterstützt werden. Und ihr ist es schon begegnet im Studium. Sie hat nämlich promoviert über auch zu so einem Thema. Und zwar hat sie nämlich festgestellt, dass die, ich muss jetzt mal gerade hier blättern, dass die nach dem Tod von Virginia Woolf, Catherine Mansfield und Sylvia Plath ganz viele, deren Männer die Tagebücher, die sie veröffentlicht haben, überarbeitet haben und stark verändert haben. Und das ist ja echt ein spannendes Thema, ne? Also auch der Blick, den wir haben auf diese Autorinnen, ist auch schon beeinflusst von den Männern in ihrer Umgebung, die in ihrer Umgebung lebten und das verändert haben. Also damit fängt es schon an, oder es fängt eigentlich schon viel früher an, dass Frauen über Jahrhunderte gar nicht die Bildung bekommen durften zum Schreiben oder wenn sie Bildung hatten, keine Zeit hatten. Oder wie zum Beispiel Jane Austen, die mit ihren Schwestern zusammenlebte und jede hatte eine Aufgabe im Haushalt oder ganz viele Aufgaben und dann hat die immer im Wohnzimmer geschrieben unter ihrem Nähdeckchen und immer wenn Gäste kamen, hat die dann das Nähdeckchen draufgelegt. Also es wurde immer so ein bisschen unterm Deckel gehalten, habe ich glaube ich eben schon gesagt. Oder es gibt auch Frauen wie George Eliot, die diesen berühmten Roman Middlemarch, den ich unbedingt noch lesen möchte, geschrieben hat und unter einem Männerpseudonym herausgebracht hatte, plötzlich war das Ding ein Erfolg. Mhm. Ja. Bis hin zu der Frage, dass Nicole Seifert, als sie mit diesem Thema an der Uni promovieren wollte, der von ihr gewählte und Professor, mit dem sie auch zusammengearbeitet hat bis dahin, sagte, ach, dann gehen Sie doch mal zu der Kollegin, Professorin, ich möchte das Thema nicht betreuen. Und sie sich wunderte und dachte so, ja, warum, ne, will der das Thema nicht betreuen? Also das war bei ihm ein, in Anführungszeichen, Frauenthema, wie es auch eigentlich gar keine Frauenliteratur geben darf. Und gemeint ist ja so ein bisschen, die gehobene Literatur ist die Literatur der Männer und die Frauenliteratur ist die Schundliteratur, die Kitschliteratur. Aber eigentlich ist alles Literatur. Ja. Und das sind ganz viele, oder auch zum Beispiel hat sie rausgefunden, auch im Feuilleton, es werden weniger Frauen besprochen. Wenn Frauen besprochen werden, dann mit großem, tollen Bild, auf andere Art und Weise. Es wird mehr aufs Privatleben abgezielt oder was auch immer. Oder auch, ne, wenn plötzlich ein Rezensionsexemplar in ein Feuilleton kommt, in einen Verlag kommt, in eine Zeitungsredaktion kommt, dann sagen die männlichen Kollegen, ach, gib das mal der Kollegin darüber, soll die da drüber schreiben. Ne? Also all solche Dinge, alles das steht in diesem Buch, bis hin zu Universitätslehrplänen, Schullehrplänen. Wer erinnert sich denn überhaupt an weibliche Autorinnen während der Schulzeit? Wir haben gelesen, Gottfried Keller, Goethe, Dürrenmatt, genau, wie mein Sohn heute jetzt auch gerade liest, ist ja auch, ne, Brecht. Mhm.
Das stimmt.
Also es fallen einem gar nicht viele Frauen ein, ehrlich gesagt. Da muss man, ne, Wedekind hattest du jetzt gerade.
Normaler Lehrplan nicht, das stimmt.
In dem normalen Lehrplan, es ist wohl tatsächlich, wenn man die Lehrpläne durchguckt, auch so, dass heute nur in Brandenburg Juli C. dann draufsteht, netterweise, auch wieder in Anführungszeichen, ironisch gemeint. Und ja, das andere ist hier von Goethe, Schillers, Brechts und so weiter umgeben, die natürlich... will man jetzt nicht kleinreden, ihre Berechtigung haben, aber wo sind die Frauen? Es gibt die weibliche Budenbrocks-Frau und es sind aber immer auch Männer natürlich, die daran arbeiten, bewusst oder unbewusst. Ne? Ein Marcel Reich-Ranitzky, der gesagt hat, Frauen können dichten, aber nicht Romane schreiben. Oder auch der erste Roman, ich habe es jetzt gar nicht mehr präsent, glaube ich, muss ich nochmal gleich nachschauen, von einer Frau, das ist dann von einem Verwandten von Wieland, glaube ich, unterstützt worden. Da hat er aber dazu geschrieben extra, ja, das ist aber keine gehobene Literatur, ne, das ist keine ernstzunehmende Literatur. Da ging es schon los. Natürlich war es ernstzunehmende Literatur. Und so hat sich das, war nicht böse gemeint, ne, warum auch immer. Er hatte dafür seine Beweggründe und wollte sie, glaube ich, schützen, auch vor irgendwelchen Kritiken und so weiter. Aber so ging es dann eben weiter. Und das zieht sich tatsächlich durch die Jahrhunderte und Jahrhunderte und hört heute leider nicht auf. Deswegen wunderbar, dass es so Frauen gibt wie Nicole Seifert, die solche Bücher machen. Es ist auch viel besprochen worden. Ich finde es toll, es liest sich gut, es ist ein super Sachbuch. Und es gehen einem viele Kronleuchter und Augen auf, wenn man auch so zurückdenkt an seine eigene Schulzeit, an das Studium. Wir haben beide Literatur studiert und. Ja, mehr Frauen in die Literatur und auch sonst vielleicht auch an die Macht. Dann sieht's auch ein bisschen liebevoller aus auf der Welt.
Genau.
Ja. Ja, jetzt sind wir bei den Blauen. Die Blauen sind die besonderen Schätzchen. Du fängst an mit deinem Schätzchen.
Genau, ich fange an. Das passt zum Thema starke Frauenfiguren. Wir hatten ja jetzt schon einiges und Frauenthemen, Frauenfiguren. Wir hatten schon Lulu und jetzt sind wir bei Carmen, auch eine starke Frauenfigur.
Ach, toll.
Genau. Und das ist auch eines der Bücher, was ich bis heute, ich habe dieses Buch verschlungen und habe sofort gedacht, das will ich lesen. Das war übrigens mein Impuls.
Wie schön.
Ich muss das lesen. Ich will deine lesen. Ich will es einfach nur lesen, weil das so wunderschön ist. Und zwar ist das Wolf Wondratschek, Carmen oder bin ich das Arschloch der 80er Jahre? Genau, das ist ein episches Gedicht. Und zwar ist das erschienen im Diogenes Verlag 1986. Ich habe jetzt, gibt verschiedene Ausgaben, aber das ist jetzt hier meine für 7,80 Mark damals noch. Genau, jetzt kostet es im Ullstein Verlag Gedichteband 6 7 Euro, genau, von 2018. Also, ich kann es euch nur sagen, es ist unglaublich, es ist eine Wucht. Es sind wirklich, die Frankfurter Neue Presse hat geschrieben, seine Gedichte sind wie Schüsse in das Herz. Und das ist wirklich so. Die Geschichte um das Buch, die wird dir gefallen, die ist total lustig. Und zwar... Wondratschek, der angeblich immer behauptet hat, er hätte ja kein Interesse an Geld, verlangte von vom Diogenes-Verleger Kehl damals eine Kiste Gold für die Veröffentlichung dieses langen Liebesgedichts Carmen. Das ist total lustig. Und dann kam es zum Krach.
Ich will auch meine Kiste.
Genau, dann kam es zum Krach. Da hat er dann natürlich gesagt, bist jetzt größenwahnsinnig, ja. Du spinnst du. So, dann hat er das trotzdem gelesen. Also er hat das gelesen, dieses symphonische Gedicht. Und zwar im Münchner Marstall. Genau, in der Schwabinger Szene-Kneipe Romagna Antica, muss ich ablesen, genau. Und da hat er getroffen, und der hat das gehört, Bernd Eichinger, der große Filmproduzent in München, auch Bernd Eichinger. Ja. Der hat zugehört, war total begeistert. Er war begeistert und er schickte sofort seinen Chauffeur los und hat Geld holen lassen. Und der kam dann wirklich nach einer halben Stunde, der Chauffeur, wohl mit einem Briefumschlag voller Geldscheine wieder und hat Wondratschek die Veröffentlichung angeboten. Und Eichinger hat wirklich exklusiv 280 Exemplare, bevor der Text als Taschenbuch bei Diogenes erschien, hat er es exklusiv veröffentlichen lassen, weil er genauso, glaube ich, verliebt und begeistert war wie ich. Ja, und Wondratschek schreibt also, das ist wirklich ein episches Gedicht. Es reimt sich, aber es ist eigentlich auch eine symphonische Erzählung, also ein langes Liebesgedicht. Und er erzählt, über alle, über die Figur Carmen oder alle Carmens, alle Frauen in dem Sinne, die, in die er sich verliebt hat. Also Carmen, das ist für ihn Drohung, Provokation, Verwirrung, Sinnlichkeit, Gleichgültigkeit und Begehren und Verlust. Und er bildet, also er beschreibt eine Carmen, die ist verletzt und die ist auf der Suche in zarten Stichen und wilden Linien als Verlassene und Verletzte, als Liebende und Kämpfende. Und da ist auch, also darf ich einen Satz vorlesen?
Ja.
Da ist es, genau. Da tauchte Carmen auf und ich vergaß zum ersten Mal beim Lesen, dass ich in einem Buch las. Da war sie, lachte, kratzte, biss, aufrührerisch, unvernünftig, lebendig. Und so ist das ganze Buch. Also es ist teilweise zum Weinen, es ist zum Mitfiebern, es ist lustvoll, es ist auch über das Leben. Es zeigt auch die Verzweiflung des Mannes, eine Femme fatale erobern zu wollen. Da sind wir wieder bei Lulu, spannen wir den Bogen zu den Frauenfiguren und also diese Fantasien der Männer, die sich eben abbilden auf Frauen, was sie sein sollen, aber nicht sind. Und auch die Carmen. Sie ist provokant und sie lässt sich nicht fangen. Und eigentlich, sie hat eine ganze Reihe von Liebhabern, aber eigentlich sehnt sie sich nur nach dem einen, der sie nicht will und der dann aber in ihrem Herzen bleibt. Und sie zerstört zum Schluss ihre Schönheit, schneidet sich nämlich ins Gesicht mit einem Messer. Also
oh je.
Das, was Jack the Ripper bei Lulu sie zerstört, zerstört Carmen selber in Wondracek, also Wondraceks Carmen.
Passt ja auch, ne?
Weil die Schönheit vergänglich ist. Und sie will nicht, zum Schluss möchte sie nicht, nur für die Schönheit geliebt werden. Und sie geht auch aufs Land, liegt in der Hängematte, beobachtet die Katze und ist zum ersten Mal glücklich.
Und warum ist es für dich ein besonderes Schätzchen? Hast du es seit den 80er Jahren, trägst du es mit dir, liegt es auf deinem Nachttisch?
Genau, also das ist zum Beispiel wie Lulu auch. Ich habe mich damals auch, ich habe Germanistik studiert und habe mich da schon mit Frauenfiguren und auch in der Literatur, weil du es eben gesagt hast, beschäftigt. Aber mein Schwerpunkt, das Nebenfach war Geschichte und Politik. Und in der Politik war auch mein Schwerpunkt neuere feministische Theorien. Also immer irgendwie die Frauen.
Ja.
Und deswegen hat mich das interessiert. Und Carmen habe ich, Wondracek habe ich, das Buch habe ich entdeckt. Ich glaube 1900, ich weiß gar nicht, ich war Anfang 20, während des Studiums.
Mhm.
Und ich habe mich verliebt und habe das, glaube ich, 50 Mal gelesen. Und das liegt überall, ich lese immer wieder rein. Du siehst, hier ist alles unterstrichen und gemarkert. Und ich finde es wunderschön. Und es hat natürlich irgendwie auch, identifiziere ich mich mit dieser Carmen.
Mhm.
Also hat doch was mit mir zu tun. Eigentlich, also irgendwie wild, lebendig, provokant, aber eigentlich auch voller Melancholie und traurig und diese Sehnsucht, die er beschreibt. Und eine ganz tolle Sprache. Also ich finde, Wondracek schreibt die schönsten Gedichte.
Klingt super schön. Ich glaube, ich muss es mir nach diesem Podcast ausleihen und ich werde es zurückgeben, weil es so privat und zerlesen und beschrieben und unterstrichen aussieht, dass ich mich das nicht traue, zumal ihr ja auch jetzt zugehört habt, es hier zu lassen.
Ich habe ja zwei.
Ah, es gibt noch eine andere Ausgabe.
Ja, genau.
Aber das sieht toll aus, das alte.
Ja,
genau. Super toller Tipp, finde ich hochinteressant. Ich schließe direkt daran an, noch einmal reiche ich jetzt hier nach, weil es mir eben nicht mehr einfiel. Dieser erste deutsche, in Anführungszeichen, Frauenroman war die Geschichte des Fräulein von Sternheim von Sophie von Lavoche.
Ja.
Genau, 1771 veröffentlicht. Wahnsinn. Genau, und das war die Geschichte, dass dann ihr Cousin, glaube ich, ne? Cousin, genau, Martin Wieland, Christoph Martin Wieland dazu schrieb, naja, ist nichts Besonderes und so, quasi um sie zu schützen oder vermeintlich zu schützen und da schon die Misere ihren Lauf nahm und früher auch schon angefangen hatte. Das nur zum Nachreichen, habe ich so ein schlechtes Namengedächtnis, dass ich das echt nochmal nachschlagen musste. Einen Namen, den ich wirklich in meinem Leben nicht vergessen werde, ist, das kommt jetzt hier, das ist mein blaues Buch, sind eigentlich blaue Bücher, ihr habt ja lange gewartet auf den Podcast. Jetzt gibt's mehrere Bücher. Ich habe eigentlich die ganze Zeit überlegt, wann kommt die Folge, wo ich dazu greife, zu einer Autorin, zu einer Dichterin, zu einer deutschen Dichterin, schließe ich jetzt so ein bisschen, ich mache es spannend, greifen werde, die ich immer wieder raushole in allen möglichen Zeiten und Situationen, gerade wie jetzt, wenn es irgendwie schwierig wird auf der Welt, dann greife ich zu Mascha Kalecko. Mascha Kalecko ist mir in der Tat in einem Schulbuch begegnet. Also so ein paar Frauen, gut, ist natürlich jetzt hier, ne, Reich-Ranitzky Dichterin, auch eine Dichterin. Sie ist mir begegnet in einem Schulbuch, dementsprechend wahrscheinlich 8., 9. Klasse. Und darin stand das Gedicht Interview mit mir selbst. Wer es kennt, zitiere es jetzt nicht, weil Mascha Kalecko ist rechtemäßig so ein bisschen schwierig. Muss man immer nachfragen. Das wird jetzt sonst, werde ich nicht schaffen, bis der Podcast veröffentlicht ist. Ihr müsst es selber nachlesen. Interview mit mir selbst, da beschreibt sie, wer sie ist. Und das hat mich sprachlich schon so berührt in so einer kästnerschen, berlinerischen 20er Jahre, 30er Jahre Leichtigkeit, Leichtfüßigkeit mit ernsten Themen umzugehen, dass ich da schon sehr entbrannt war für sie. Und es ging dann weiter im Studium. Ich weiß noch genau, in welchem Laden ich in Mainz, ich glaube, den Buchladen gibt es gar nicht mehr, das erste Mascha Kalecko Buch mir als Taschenbuch gekauft habe. Und zwar war das In meinen Träumen läutet es Sturm. Allein der Titel hat mich schon umgehauen. Aber alle sind eigentlich so wunderbar. Sie sind alle erschienen bei DTV. Zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal die Titel hier. Sei klug und halte dich an Wunder. Mein Lied geht weiter. Das sind weitere Gedichte, die man nicht so kannte. Verse für Zeitgenossen hieß damals schon so. Das lyrische Stenogrammheft war das erste, was sie damals veröffentlicht hat. Ich glaube 1933. Es war direkt ein großer Erfolg. Aber jetzt kommt's, Stichwort Frauen in Anführungszeichen durchgestrichen Literatur. Die Männer um sie herum, die da in Berlin der 20er Jahre sich tummelten und schrieben, haben das immer so ein bisschen abgetan als Gebrauchslyrik und Gebrauchsliteratur und Alltagslyrik. Und ich sag's euch, ich erwähne das immer auch dazu bei Mascha Kalecko, weil ich die so verehre und so hochhalte und so feiere, dass ich finde, das ist eigentlich ein Kompliment, denn es gibt ja nichts Schöneres, als dass ich diese Lyrik, die sie geschrieben hat, immer wieder gebrauche in meinem Leben. Ich hole die immer wieder raus, gerade jetzt, wo man gar nicht so lange Stücke lesen kann, vielleicht auch nicht so aufnahmefähig ist und braucht mal einen kurzen, irgendwie was Kurzes, ne? So eine Motivation, so eine Lebensschönheit, so eine Lebensklugheit, einfach ein paar Worte, die einen trösten und die einen gut tun. Und Mascha Kalecko, muss man wissen, war eine Tochter eines jüdischen Russen und einer jüdischen Österreicherin, ist in Polen geboren, war zuerst in Marburg und ich glaube ab dem Zeitpunkt, als sie 11, 12 Jahre war, in Berlin aufgewachsen, im Scheunenviertel, später dann emigriert, war lange im Exil in Amerika und schrieb da auch so halb englische, halb deutsche Gedichte, hat ihre Hochzeit natürlich in Berlin der 30er Jahre gehabt, quasi in den paar Jahren, könnt ihr euch ausrechnen, 1933 der erste Gedichtband erschien, lyrisches Stenogrammheft. Und danach, auch wieder nach dem Krieg, wurden die auch wieder super veröffentlicht und bis heute sehr gut verkauft. Gerade ist ein neues erschienen. Ich war kürzlich unterwegs und in Bonn und dann in einem Buchladen, in dem ich lange nicht mehr war, und habe da gekauft: Wir haben keine andere Zeit als diese, Gedichte über das Leben, Mascha Kalecko. Wenn das nicht auch total passt auf diese Zeit, wunderbar, auch bei DTV gebunden erschienen. Sie sind alle toll. Sie sind alle im besten Sinne Gebrauchslyrik. Ich kann gar nicht ohne diese Gedichte leben. Freue mich auch immer wieder, wenn jemand was postet oder darüber schreibt. Und kürzlich auch wieder der Matthias Berg, der schon mal hier im Podcast war, hat die Liebesgedichte gepostet und hat geschrieben: Ich hoffe, ihr habt auch alle solche Menschen, wie in diesen Gedichten beschrieben sind. Wir brauchen Mascha Kalecko wie die Luft zum Atmen, glaube ich. Was habe ich mir dazu noch aufgeschrieben? Und wir haben auch eine kleine Verbindung, Steffi, damit. Mhm. Erzähl du mal, denn in unserem ersten Roman haben wir tatsächlich die Rechte bekommen, um ein Gedicht, was auch super passt und was wir sehr lieben, abzudrucken. Das ist nämlich...
Also wir lieben ja beide, das ist das Rezept.
Genau.
Ja, das ist toll, das liebe ich auch. Mir geht's auch so bei Kalecko wie dir. Und du hast ja eine Figur erfunden in unserem ersten Roman, die Bella, die wohnt ja in der Straße, wo die Mascha Kalecko in Berlin auch gelebt hat.
Das war ja dein Wunsch. In der Bleibtreustraße,
das war dein Wunsch. Und dann hast du die Bella, die Figur, dort angesiedelt. Und deswegen haben wir auch tatsächlich, wir durften dieses Gedicht abdrucken, weil das eine große Rolle gespielt hat, auch bei unseren ersten Frauen, Biene und Bella, in das Jahr des Rehs.
Genau, googelt das mal, das Rezept. Es ist wirklich ein Überlebens- Rezept.
Ja.
Und ein wunderbares Gedicht. Und wir waren auch zusammen in der Bleibtreustraße, ja, fällt mir jetzt gerade ein, vor dem Haus von Mascha Kalecko. Ja. Und das war im Winter. Und da war ein kleiner Baum vor dem Haus und der war voller Vögel. Ne? Wir sind fast ausgerastet, genau, wie schön das war. Die ganze Straße war voll von Vogelgezwitscher. Und je näher wir kamen, desto mehr dachten wir, irgendwie nähern wir uns diesem Zwitschern. Es hat irgendwas damit zu tun mit dem Haus. Und das war irgendwie, als wenn sie noch da wäre und zwitscherte.
Gruß.
Und zwitscherte für uns.
Ein Gruß, genau, durch die Zeit.
Und sie zwitschert immer noch. Genau, also wie gesagt, das Neueste. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wie war, wie war. Und alles bei DTV, diese einzelnen Gedichtbände sind die um die 10 Euro. Das Neue jetzt ist gebunden 16 Euro. Sehr empfehlen kann ich für Fans oder für Leute, die sich jetzt einigeln wollen und ganz viel lesen wollen, die in Leinen gebundene, die habe ich auch, Ausgabe von DTV, das Gesamtwerk, Briefe, alles Mögliche, ne? Briefe, Texte, Essays, Gedichte, alles ist da drin in wunderschönem roten Leinen, wie es sich gehört, und da blätter ich auch immer drin und ich werde wahnsinnig. Mascha Kalecko ist ein Traum. Ja. Jetzt habe ich sie endlich drin gehabt im Podcast. Es passt in keinem besser als in diesen mit dir, Steffi. Es war wunderbar. Wir sind am Ende angelangt. Wir sind ein bisschen über eine Stunde, aber wir sind natürlich auch Quatschköppe.
Ja.
Steffi hatte Angst vor dem Podcast.
Ja.
Die findet immer, ich babbel so viel.
Ja, ich komme da nicht zu Wort. Ja. Du brauchst ja eigentlich gar keinen Gast. Du hast ja so viel zu erzählen.
Doch, ich brauche
einen Gast. Das ist mir wieder so aufgefallen. Doch, eigentlich nicht. Ja. Aber zwischendurch zur Inspiration.
Ich gestehe es euch, wenn ich keinen Gast habe, verhedder ich mich ständig, muss laufend schneiden, fange immer wieder von vorne an. Ich brauche
den Struktur.
Dialog. Ich brauche die Struktur, ich brauche den Dialog, genau. Und wenn dann so wunderbare Leute da sind wie die Steffi heute, wir haben auch noch ganz viel vor. Wir fahren nämlich nachher noch in unsere Buchhandlung am Paulusplatz in Tannenbusch. Den Philipp kennt ihr aus der Weihnachtsfolge, Philipp Seehausen. Und bei dem dürfen wir nämlich am 25.03., das ist auch schon ganz bald, unsere Premiere-Lesung machen von den Sommerträumen auf Sylt. Da freuen wir uns total und wollen euch auch den Tipp geben. Wir würden uns natürlich total freuen. Ich glaube, die Karten vor Ort sind schon relativ rar, vor allem bis der Podcast dann erscheint. Ist ja auch in Corona, dürfen ja auch die Veranstaltungsräume nicht so voll sein. Aber Philipp ist der Don Quixote der Bonner Literatur. Der macht alles möglich, der kämpft gegen Windmühlen, aber erfolgreich. Und der streamt. Und die meisten Lesungen bei ihm werden gestreamt. Und ihr könnt auch Stream-Tickets nämlich erwerben.
Ja.
Und ja,
oder auch andere Lesungen auf unserer Webseite dann später.
Genau, das verlinke ich euch auch nochmal, findet ihr aber auch bei der Buchhandlung im Tannenbusch. Dann wollte ich euch natürlich sagen, ich freue mich total, wenn ihr das hört, wenn ihr es weiter sagt. Davon lebt ja dieser Podcast, dass er gehört wird. Und vor allem auch, dass gelesen wird, dass ihr Freude habt am Lesen, dass wir euch vielleicht 1, 2 Bücher mitgeben konnten, mit auf den Weg geben konnten, die euch auch Fracht... Steffi gibt mir einen Hinweis, ich habe schon wieder mein eigenes Konzept vergessen, genau. Die euch auch Kraft geben. Und genau, ich habe vergessen, die Kategorie, dieser wunderschöne Satz und Bücherort.
Bei mir steht noch Bücherort und wunderbarer Satz.
Oh mein Gott, ja. So, Steffi, du übernimmst.
Das ist sowas, ja. Ich habe mir nämlich das Konzept extra reingetan. Genau. So, pass auf. Weil ich muss aber mit deinem Satz, du hast ja auch einen, ne? Dann lese ich erst einen, mit dir muss ich enden. Ich habe aber erst, also mein Lieblingsbücherort, das ist ganz schnell zu erzählen, ich lese am liebsten am Meer. Das wundert dich jetzt nicht.
Nee, das wundert
alle, die mich
nicht.
Genau. Aber es ist auch nicht einfach nur so kokettiert oder erzählt, aber das beruhigt mich. Dann liege ich da und höre das Meeresrauschen und bin im Urlaub und bin entspannt oder bin irgendwie bei mir, weil Wasser mein Element ist. Und da verschlinge ich Bücher. Ich kann da am besten lesen. Wirklich wahr. Also
ich gucke immer so viel am Meer.
So schön.
Geht dir das nicht auch so? Ich gucke immer so.
Ich gucke
so
auch, aber ich lese von dem Meer. Auch viel. Ich habe manchmal hat ja Zeit. Ich mache ja auch nicht viel. Also ich bin auch nicht so der Programmurlauber. So.
Also ich mache das auch immer so. Ja, aber wenn ich so auf das Meer gucke, das lenkt mich irgendwie ab, weil es so schön ist.
Siehst du, ja. Nee, ich lese auch sehr viel am Meer. Also das beruhigt mich, dieses
toll.
Rauschen.
Ja.
Super. Genau.
Ja, immer dem Rauschen nach gibt es auch eine Zwischenüberschrift bei uns im Roman. Hat eine eigene Story.
Ja.
Ja, super. Also lest auch am Meer.
Du wolltest du deinen
und?
Ort? Nee, das weiß dann jeder. Ne?
Nee, genau. Mach du das.
Ja, so, pass auf. Und dann, du möchtest den wunderbaren Satz und dann habe ich den einen und ab, also ich habe wirklich den unterstrichen und habe da gar nicht an den Podcast gedacht von dir. Und zwar ist der auch aus Der Gesang der Flusskrebse. Und zwar, sie tranken, bis die Sonne so golden und schlierig wie der Bourbon ins Meer schlüpfte.
Oh, schön.
Da hab ich,
schön.
Ich bin aber wirklich über den, oder?
Ja,
ich bin wirklich über den gestolpert. Der ist so klein, aber der ist doch so großartig und besonders.
Total schön,
ja.
Ungewöhnliches Bild auch, ne, genau. Mit dem Bourbon. Ja.
Das ist natürlich auch toll übersetzt. So.
Super
ich
schön.
Jetzt nur, dass die deutsche Übersetzung.
Ja, gute Übersetzung. Ja.
Aber wirklich, es ist so golden und schlierig, wie der Bourbon ins Meer schlüpfte.
Wie schön. Total schön.
Und das ist genau, wie du geschrieben hast, dieser Satz, wo da habe ich auch gedacht, ich weiß, warum ich Literatur liebe und Sprache. Da könnte ich heulen bei so einem Satz.
Ja,
auf die Knie fallen vor Ehrfurcht.
Man spürt auch das Buch schon. Ne? Man
genau.
hat den einen Satz und spürt das, ne? Das war aus Gesang der Flusskrebse, man spürt das Buch.
Ja. Der nächste
Wahnsinn.
Ist von dir. Darf
Wahnsinn.
Ich den schon lesen?
Auch den darfst du lesen, sonst weine ich ja. Da war ich ja ganz gerührt, als du sagtest, du willst einen Satz von mir zitieren.
Also ja. Ich bin so froh, dass ich den endlich mal lesen kann vor dir. Also das sagen kann, weil ja, du mit deinem Podcast immer andere Bücher feierst, aber nicht deine eigenen. So, und jetzt
so,
bin
ich
endlich
schon
mal
Äppler
da.
Trinken.
Trink mal, dein Applaus, meiner ist schon leer. Und ich habe, wie du weißt, letztes Jahr ja die Strandkorblesung hatte ich, ohne dich leider. Hallo, Anja und Steffen. So, und da habe ich das auch gelesen, und zwar das Ende vom Jahr des Rehs. Und das ist eine Bella-Szene, also von dir.
Von unserem Debütroman.
Von unserem Debütroman. Und das ist eine der schönsten Sätze überhaupt. So. Und das passt auch als Ende von dem Podcast und als Hoffnung und als Zuversicht, dass es immer weitergeht. Jetzt muss ich auch anfangen zu heulen. So, passt auf. Der ist also von Usch. Sanft streiche ich jetzt über den Einband des neuen Buchs. Vielleicht aus blauem Leinen. Freue mich über diese ersten Zeilen und all die leeren weißen Seiten und schicke sie dir, liebe Freundin.
Oh, danke, Steffi.
So ein wunderschöner Satz, und das zeigt deine Liebe zu Büchern, zur Literatur. Und es gibt uns Hoffnung und allen Autoren und Autorinnen, Kolleginnen draußen, ne, ihr alle. Und das Leben, es geht immer weiter, die Liebe, das Leben, aber auch das Geschichten erzählen. Ich finde diesen Satz ganz
und
groß.
Und guck mal, wie interessant mit den blauen Leinen und den blauen Büchern, ne?
Ja,
mit
genau.
der Kategorie mit den blauen Büchern.
Ja,
ist schon
stimmt.
Jahre her, dass wir das geschrieben
ja,
haben.
Ja, genau.
Verrückt.
Ja.
Ja.
Oh, wunderschön.
Danke ich dir, wie schön.
Wunderschön.
Ich weiß noch den Moment. Ich weiß
ja.
noch den Moment, wie es da aussah, als ich das geschrieben habe.
Ja. Das ist wunderschön. Könnte ich heute.
Also wir wünschen uns ganz viele weiße Seiten, die dann hoffentlich schön gefüllt werden für euch.
Ja.
Und euch wünschen wir ganz wunderbare, gefüllte weiße Seiten. Und vielleicht auch zu beschreibende weiße Seiten. Es kommt Teil 2 nochmal des Werbeblocks. Ich gebe ja auch einen Schreibworkshop mit meiner Kollegin Katja von Eismond, die Steffi auch kennt. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen einen Tagesworkshop im Mai und nochmal einen für Anfänger im August. Ihr könnt die Termine dann auch finden auf meiner Website ganz bald. Ich muss die aktualisieren, also in den nächsten 2 Wochen steht da alles drauf. Dann findet ihr die da, wenn ihr euch dafür interessiert. Mit dem Stream haben wir schon gesagt, ja, wenn ihr den Podcast mögt und es weitersagt und anderen Leuten schickt, freue ich mich sehr. Und ihr könnt es ja bekommen auf allen großen Podcast-Plattformen und auch abonnieren. Das bringt mir natürlich Traffic. Ihr habt den jetzt zu Weihnachten so gut gehört wie noch keinen zuvor. Lag natürlich auch an der langen Zeit, aber ich denke auch an Weihnachten, an den Tipps und dann auch noch diese beiden tollen Buchhändler dabei. Ich hoffe, ihr hört den auch so gerne und schickt ihn weiter. Ich habe sogar schon Grüße bekommen aus Dublin, wo eine Freundin von meiner Nichte das gehört hat. Hallo nach Dublin, wenn du noch da bist. Vielen, vielen Dank. Habe ich mich sehr gefreut. Ich freue mich total über Feedback, über diesen Austausch. Deswegen, das ist ganz wichtig, das mit Gästen zu machen auch und auch im Austausch zu bleiben mit den Leserinnen und Zuhörerinnen. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Und es hat mir so einen Spaß gemacht heute. Ich hoffe, dir auch, Steffi. War das Angst davor?
Ja,
es hat mir so einen Spaß gemacht. Das ist jetzt wirklich irgendwie heute toll. Und gerade in den Zeiten, es geht doch nichts über die Verbundenheit,
ja.
die manchmal auch über Kontinente geht und wo wir überall Menschen haben, die wir lieben. Und ja, bleibt gesund, haltet durch, umgebt euch mit Menschen, die euch lieben und liebt ihr auch wieder
ja.
und Ja.
Sammelt die schönen Momente.
Sammelt die schönen Momente.
Sonst schaffen wir die schlechten Zeiten nicht.
Genau, genau. So, Steffi, und dir vielen Dank, dass du heute mit mir diese Folge aufgenommen hast und heute da bist und warst und noch ein bisschen auch bleibst. Ich hoffe, dir hat's gefallen.
Ja. Vielen, vielen Dank, Usch, für die Einladung. Es war wirklich schön und ja, es war mir eine Freude. Ja.
Genau, es war echt lange überfällig, aber jetzt bist du da und ich freue mich total. Das wird eine schöne Folge für euch da draußen. Bleibt gesund, macht's gut und ja, lasst uns zuversichtlich und verbunden bleiben. Alles Liebe von uns beiden, von Usch und von
Steffi. Tschüss!
Tschüss.